Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Der Krieg im Nahen Osten hält an und hat längst auch den Libanon erfasst. Während die libanesische Hisbollah Raketen auf Israel abfeuert, fliegt die israelische Armee Luftangriffe und rückt im Süden des Libanon mit Bodentruppen vor. Viele Menschen sind auf der Flucht. Die Hisbollah wiederum steht inzwischen unter immensem Druck. Die schiitisch-islamistische Organisation hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Führungskader verloren. Allen voran ihren Anführer und prägendsten Kopf Hassan Nasrallah. Ende September war er bei einem israelischen Luftangriff im Süden Beiruts getötet worden. Medien sprachen daraufhin von Israels schwerstem Schlag gegen die Hisbollah seit Jahrzehnten. Wie geschwächt aber ist die Hisbollah tatsächlich, die aus Iran unterstützt und von Deutschland und anderen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird? Was bedeuten die jüngsten Entwicklungen rund um die Hisbollah für die politische Statik im Libanon und die politischen Machtverhältnisse in der Region? Und wie wahrscheinlich ist ein baldiges Ende der Kämpfe? Dies wollen wir in diesem Podcast mit dem Nahost-Experten Michael Bauer besprechen. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, ich spreche jetzt mit dem Nahost-Experten Michael Bauer. Hallo Michael und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Fabian.
Michael, lass uns wie immer in unseren Podcasts mit einer kurzen Aufwärmrunde starten. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du kurz und knapp beendest. Einverstanden?
Dann los geht's.
Los geht's. Der Libanon ist ein Land, das
am Rande des Abgrunds steht.
Wenn ich auf die aktuelle Lage im Libanon blicke, dann
habe ich große Sorge für die Zukunft dieses Landes.
Die Bedeutung der Hisbollah im Libanon.
Hisbollah ist ein zentraler Akteur im Libanon als Miliz und Terrororganisation, aber auch als politischer Akteur und als soziale Organisation.
Michael, in den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Berichte über israelische Militärschläge gegen die Hisbollah, die die Organisation hart getroffen haben. Wir schauen ja gleich darauf, wie sehr das die Hisbollah inzwischen geschwächt hat und was das für den Libanon und die Region insgesamt bedeutet. Vorher ist es aber sicher sinnvoll, wenn du uns doch mal einmal ganz kurz sagst, was die Hisbollah, der Name ja übersetzt Partei Gottes heißt, eigentlich genau ist. Du hast jetzt eben schon gesagt, Sozial, Miliz, aber vielleicht, dass du einmal noch sagst, auch zur Ideologie. Also welche ideologischen Ziele verfolgt sie, wie ist sie organisiert, wer unterstützt sie und ja, welche Rolle spielt sie genau im Libanon?
Ja, Hisbollah hat im Libanon viele Gesichter, das muss man sagen. Die Wurzeln der Organisation liegen in der schiitischen Gemeinschaft des Libanons, die über Jahrzehnte marginalisiert im Lande war. Gegründet wurde die Organisation dann im Kontext des libanesischen Bürgerkriegs in den 1980er Jahren als Reaktion auf die israelische Besatzung und auch auf die politisch instabile Lage. Es war diese Organisation also einerseits eine bewaffnete Fraktion im Bürgerkrieg, andererseits eine Widerstandsbewegung gegen die israelischen Truppen im Lande. Geburtshelfer, und das ist eben auch wichtig, und fortan dann auch Patron der Organisation waren die iranischen Revolutionsgarden. Hisbollah erhielt von Beginn an ideologische, finanzielle, militärische Unterstützung aus Teheran, auch aus Syrien. Auch Syrien spielte damals eine wichtige Rolle, auch durchaus heute noch, aber in anderer Art und Weise. Sodass man sieht, dass Hisbollah also einerseits ein Produkt der konfessionellen Spaltungen, die im Libanon omnipräsent sind, war und andererseits auch das Ergebnis eines iranischen Regionalansatzes der Projektion von militärischem Einfluss durch Milizen und Terrororganisationen, die man in der ganzen Region aufbaut.
Also Iran versucht über die Hisbollah und auch andere Gruppen Einfluss in der Region auszuüben.
Genau, wenn man so möchte, Hisbollah war die erste Organisation, bei der Iran das wirklich konsequent nach der iranischen Revolution 1979 versucht hat. Aber mittlerweile sind natürlich eine ganze Reihe von anderen Organisationen noch hinzugekommen.
Und Michael, die ideologische Ausrichtung, was kann man da sagen?
Es gibt ein offizielles Gründungsmanifest, wenn man so möchte, der Hisbollah 1985, in der eine Reihe von Ziele formuliert werden. Zum einen Bekämpfung der israelischen Besatzung im Libanon. Das ist ein Thema, das auch bis heute noch präsent ist und nach dem Ende des Bürgerkriegs im Libanon auch dazu führte, dass Hisbollah die Waffen behalten wurde, da die israelische Besatzung im Süden des Landes ja bis 2000 noch anhielt. Und es gibt auch umstrittene Gebiete wie die Sheba-Farmen zum Beispiel. Das war der eine Punkt. Dann eine innerlibanesische Agenda, die Gründung eines islamischen Staates im Libanon, also ganz im Sinne eben auch der Projektion iranischer Revolutions- und politischer Fantasien. Und dann insgesamt, und das ist auch wiederum letztlich in Übereinstimmung mit iranischen Positionen, ein Bekämpfen der Macht des Westens, insbesondere natürlich der USA in der Region im Nahen Osten.
Und jetzt hast du das eben schon angedeutet, dass die Hisbollah mehr ist als eine Miliz, also auch noch einen sozialen Flügel hat, auch eine Partei. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch mal was zu sagen, wie die Hisbollah organisiert ist, dass man das am Anfang vielleicht noch versteht.
Ja, Hisbollah hat insbesondere in den 90er Jahren dann auch eine politische Dimension entwickelt, gründete sich auch als eine politische Partei, die im politischen System des Libanons auch Einfluss suchte. Diese Rolle weitete die Organisation dann nochmal erheblich auch aus, nach 2005 vor allem, nach dem Abzug der syrischen Besatzung, die nach Ende des libanesischen Bürgerkriegs hier im Libanon gewissermaßen so eine Art Garantiemacht, wenn man so möchte, war, aber eigentlich faktisch einfach eine Besatzungsmacht. Seitdem nahm die Organisation im Prinzip eine zentrale Rolle, wenn man so möchte, auch in der Politik des Libanons ein. Gleichzeitig eine wichtige weitere Machtbasis Hezbollahs sind die sozialen Dienste und Hilfsprogramme, die diese Organisation insbesondere der, ich hatte es eingangs gesagt, oftmals marginalisierten und benachteiligten schiitischen Bevölkerung im Libanon zuteil werden ließ. Was eben auch besonders wichtig im Libanon hier ist, ist, dass der Staat selbst kaum in der Lage ist, soziale Sicherungssysteme adäquat aufrechtzuerhalten, Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter. Das heißt, für Organisationen wie Hisbollah ist das natürlich auch immer eine Möglichkeit gewesen, sich letztlich eine gewisse Legitimation im Land zu schaffen, indem entsprechende Hilfen und Dienstleistungen bereitgestellt wurden.
Michael, springen wir in die Gegenwart. Die Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah verschärft sich ja seit Monaten. Wie stellt sich denn aktuell konkret die Lage dar?
Ja, wir haben seit den sogenannten Pager-Angriffen als Kommunikationsmittel der Hisbollah, die seitens Israel mit Sprengstoff präpariert wurden, zur Explosion gebracht wurden Mitte September, im Prinzip eine massive Eskalation, und die Kampfhandlungen sind auf einem sehr hohen Niveau. Was folgte, waren massive Luftangriffe auf Ziele im ganzen Land, insbesondere im Süden, in der Beka-Ebene und in den südlichen Stadtteilen Beiruts, die eben alle als Hisbollah-Hochburgen gelten, in denen eben überwiegend Schiiten leben. Dabei wurden letztlich fast die gesamte Führungsriege Hisbollahs getötet, besonders bekannt dabei natürlich Hassan Nasrallah, der langjährige Generalsekretär, aber auch noch eine ganze Reihe von Personen, die zum Gründungspersonal der Organisation letztlich gehören. Nach israelischen Angaben wurden auch ungefähr 70% des Raketenarsenals zerstört. Wir sehen aber auch natürlich eine massive Zerstörung von Dörfern, von Infrastrukturen im Süden des Landes, insbesondere südlich des Litani-Flusses. Dann seit Anfang Oktober gibt es eine Bodenoffensive. Seit Anfang Oktober läuft eine Bodenoffensive Israels im Libanon, die allerdings nicht so tief ins Land vorgedrungen ist, wie das von Beobachtern zunächst mal erwartet worden war. Also das spielt sich vor allem eher in grenznahen Regionen aktuell ab. Gleichzeitig kann man sagen, wir haben natürlich eine Art Guerillakrieg dort unten, dort im Süden des Landes, auf zumindest mal einem mittleren Niveau. Also da gibt es noch einiges an Eskalationspotenzial. Was wir aktuell vor allem sehen, sind massive Luft- und Drohnenangriffe Israels auf Beirut und eben auf Dörfer im Süden des Landes und in der Beka-Ebene. Und andererseits schießt Hisbollah weiterhin täglich Raketen und Drohnen nach Israel, nicht nur auf den Norden des Landes, auch in weiter südlich gelegene Teile um Tel Aviv herum, Haifa, sodass also die Sicherheitsbedrohung für den Norden Israels weiter ungebrochen Bestand hat.
Du hast jetzt angedeutet, dass die israelischen Angriffe dazu geführt haben, dass zahlreiche Führungskader der Hisbollah getötet wurden, allen voran Hassan Nasrallah, der langjährige Chef der Organisation. Wie geschwächt ist die Hisbollah denn inzwischen? Und wie schwer haben diese Ereignisse die Hisbollah getroffen, auch mit Blick auf ihr Selbstbild als so mächtiger Akteur im Libanon und in der Region?
Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass Hisbollah militärisch unter Druck wie nie zuvor ist aktuell. Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist, wie hoch die militärtechnische Überlegenheit Israels gegenüber Hisbollah ist. Das ist sehr deutlich geworden. Und gleichzeitig auch, wie erfolgreich und tief Israel Hisbollah nachrichtendienstlich auch unterwandert hat und letztlich ausgespäht hat. Das Stichwort der Pager-Angriffe, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Oder auch die Ziele, dass man Hassan Nasrallah und weitere Führungskader eben rausnehmen konnte. Und ich glaube, mit Blick auf die Selbstwahrnehmung Hisbollahs wurde hier deutlich, dass diese Organisation sich dramatisch überschätzte. Hisbollah dachte letztlich gegenüber Israel mehr oder minder, vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen auf Augenhöhe zu sein. Man hatte 2006 Israel aus dem Süden des Landes vertrieben. Man hat den Krieg 2006 in eigener Wahrnehmung zumindest gegen Israel gewonnen. Man hat seitdem ein massives Raketenarsenal, die Rede war ja von über 150.000 Raketen und Drohnen, aufgebaut. Also man dachte, man sei in einer mehr oder minder symmetrischen Abschreckungssituation gegenüber Israel. Und das erwies sich als vollkommen falsch, das sehen wir, das war nicht der Fall. Wir sehen, dass Hisbollah einer über einen längeren Zeitraum vorbereiteten und eben massiv dann durchgeführten Militäroperation Israels letztlich wenig entgegenzusetzen hatte. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's jetzt weiter? Wir hatten über die laufende Bodenoffensive im Süden des Landes gesprochen. Das ist natürlich ein anderes Setting. Das ist ein Setting, das ist eher eine Art Guerillakriegssetting, in dem eine asymmetrische Situation ist. Das heißt, die militärtechnische Überlegenheit Israels kommt hier nicht unbedingt zum Greifen. Die israelischen Truppen sind verwundbarer, eben auch für Waffensysteme, die Hisbollah in der Region auch hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Organisation jetzt im Prinzip zu ihrem Gründungsnarrativ, wenn man so möchte, auch zurückkehren kann und sagen kann, ja, wir kämpfen gegen israelische Besatzung. Das ist ja sozusagen einer der Gründungsmythen gewesen der Organisation. Daran können sie jetzt anknüpfen.
Wenn ich dich da kurz unterbreche, das heißt, die Hisbollah ist sehr, sehr geschwächt, aber du siehst jetzt nicht irgendwie ein unmittelbares Ende dieser Organisation, sondern sie wird jetzt in den Guerillakampf sozusagen den Schwerpunkt darauf legen?
Ja, sie ist militärisch erheblich geschwächt. Sie versucht jetzt gerade eine gewisse Glaubwürdigkeit auch zurückzugewinnen. Ja. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass diese Organisation natürlich meilenweit von dem Standing, das sie im Libanon und auch in der Region hatte, und auch den Kapazitäten, über die sie damals, also vor dieser jüngsten Eskalation verfügte, entfernt ist.
Auf das Standing bzw. auch die Wahrnehmung der Hisbollah im Libanon, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich würde einmal ganz kurz gerne noch ein kleines Stück zurückspringen, noch einmal auf Hassan Nasrallah, den getöteten Anführer der Hisbollah, schauen. Warum ist seine Tötung eigentlich so bedeutsam gewesen? Und vielleicht kannst du vor diesem Hintergrund auch noch mal zwei Sätze zu dem Nachfolger von Hassan Nasrallah sagen.
Ja, Hassan Nasrallah war letztlich der, hat die in seiner Person Hisbollah repräsentiert, also auch als jahrzehntelanger Generalsekretär dieser Organisation, der im Libanon eine zentrale politische Figur auch war, mit seinen Reden im Prinzip nicht nur die Schiiten im Land angesprochen hat, sondern eben oft auch die anderen Bevölkerungsgruppen, und hatte auch eine zentrale Rolle in der sogenannten Achse des Widerstands, eben diesem von Iran unterstützt und teilweise kontrollierten Netzwerk an Milizen und Terrorgruppen in der Region inne. Also er war die überragende Figur hier. Sein Nachfolger ist natürlich auch kein Unbekannter. Er war stellvertretender Generalsekretär, also formal zweiter Mann hinter Nasrallah. Ist auch ein Gründungsmitglied der Organisation gewesen in den 1980er Jahren. Aber er wäre nicht sozusagen die erste Wahl als Nachfolger gewesen. Bekanntermaßen sollte das ja Hashim Safieddine werden, Chef des Hisbollah-Exekutivrats, der allerdings beim israelischen Luftangriff ebenfalls getötet wurde. Naim Qassem gilt so ein bisschen als weniger volksnah, wird manchmal als spröde auch beschrieben. Und er hat eben bei Weitem nicht das Charisma, das Nasrallah hatte. Und auch seine bisherigen Reden, die er in dieser neuen Funktion jetzt durchgeführt hat, wirkten doch etwas uninspiriert. Für ihn und für Hisbollah und auch für Iran wird es jetzt zunächst mal vor allem darum gehen, die militärische Handlungsfähigkeit der Organisation unter Beweis zu stellen. Stichwort fortgeführte Raketenangriffe gegen Israel, Kampf gegen israelische Bodentruppen im Süden. und gleichzeitig Hisbollah politisch und auch gesellschaftlich, sozial, wenn man so möchte, relevant zu halten. Und da geht es vor allem darum, Versorgung für die Binnenvertriebenen, Binnenflüchtlinge im Land, eben überwiegend Schiiten aus dem Süden des Landes, bereitzustellen.
Hisbollah ist im Libanon zwar ein einflussreicher Akteur, aber der Libanon ist weit mehr als die Hisbollah. Das ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal zu betonen. Wie werden in der libanesischen Gesellschaft, du hast das ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal ein bisschen tiefer, wie werden in der libanesischen Gesellschaft denn die aktuellen Entwicklungen diskutiert, die das ohnehin krisende Land und seine Menschen hart treffen? Gibt es da auch sowas wie Wut auf die Hisbollah oder macht man vor allem Israel für die Lage verantwortlich?
Ja, als Hisbollah nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober, am 8. Oktober anfing, mit Raketen auf Israel zu schießen, die sogenannte Unterstützungsfront, also zur Unterstützung der Hamas im Norden Israels eröffnete, wurden sofort Stimmen im Libanon laut, vor allem eben aus dem Anti-Hisbollah-Lager. Die mahnten, das Land dürfe nicht von Hisbollah in einen Krieg hineingezogen werden, der nicht sein Krieg ist. Das sind Stimmen aus dem politischen Lager, aus dem Privatsektor, aus der Gesellschaft, aus den Medien. Also das ist durchaus eine breite Position gewesen. Die Gesellschaft insgesamt, ich glaube, die Mehrheit der Libanesen, das kann man auch sagen, wollte nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Das heißt nicht, dass man mit irgendeiner Sympathie beobachtet hat, wie der Krieg im weiteren Verlauf im Gazastreifen vonstatten ging, aber man wollte nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Und entsprechend gibt es tatsächlich natürlich eine Wut auf Hisbollah, die von vielen im Libanon seit langem schon als eine Art Akteur gesehen wird, der das Land in Geiselhaft genommen hat und vor allem die Schiiten in Geiselhaft genommen hat. Und wir sehen das jetzt ja auch vor dem Hintergrund, dass viele Hisbollah-Installationen in zivilen, von Schiiten bewohnten Gebieten sind. Gleichzeitig haben wir im Libanon natürlich mittlerweile auch eine humanitäre Lage durch diese jüngsten Eskalationen herbeigeführt. 1 Million Binnenflüchtlinge, die von Süden nach Norden auf der Flucht sind. Viele Regionen, viele Dörfer sind zerstört. Die Menschen können kaum versorgt werden. Unterbringung ist einfach ein Problem. Verpflegung ist ein Problem. Die sozialen Spannungen sind ein Problem. Das sind natürlich humanitäre Entwicklungen, die dieses Land im Mark treffen. Und da ist natürlich auch klar, bei aller Ablehnung von Hisbollah, die Bomben und die Raketen, die einschlagen, sind israelische Bomben und Raketen. Und die töten natürlich Hisbollah-Kämpfer, zerstören Hisbollah-Infrastrukturen, aber sie töten eben auch Zivilisten, sie zerstören auch zivile Infrastrukturen. Und das trifft die Libanesen im Mark und führt natürlich auch zu Wut und Verzweiflung mit Blick auf Israel.
Michael, welche Auswirkungen könnte denn die Schwächung der Hisbollah, auch das Verlieren dieser Art des Nimbus, dieser starken Organisation für die Politik im Libanon bedeuten?
Ich glaube, es ist aktuell noch etwas früh, um das wirklich auch einschätzen zu können, denn wir sind ja jetzt gerade vor allem in einer militärischen Phase. Aber um das vielleicht nochmal einzuordnen, Hisbollah ist oder war zumindest ein zentraler Akteur im Libanon, hat für sich in Anspruch genommen, die Schiiten zusammen mit der Amal-Bewegung zu vertreten, ging aber auch Allianzen mit anderen.
Amal-Bewegung musst du vielleicht kurz?
Die Amal-Bewegung ist die zweite große schiitische Partei im Libanon, die eine nahe Allianz Partner Hisbollahs ist, aber eben jetzt keine Gründung der iranischen Revolutionsgarden, sondern eher ein libanesisches Eigengewächs, wenn man so möchte. Und Hisbollah ging natürlich auch mit anderen Akteuren im Land Bündnisse ein, auch mit den Christen, zum Beispiel mit der Freien Patriotischen Bewegung, führte man eine Allianz, die jetzt seitens dieser Organisation aufgekündigt wurde. Es wird sich mit Sicherheit eine gewisse Dynamik im libanesischen politischen System entwickeln. Wie genau die aussehen wird, ist schwer einzuschätzen. Ich denke, zum einen könnten sich Möglichkeiten innerhalb des schiitischen Lagers im Libanon eröffnen für Akteure, die sich als Gegner Hisbollahs im schiitischen Lager positioniert haben und die im Übrigen ein sehr gefährliches Leben auch immer geführt haben, denn Hisbollah hat sowas nicht gerne gesehen und ging vor allem massiv gegen innerschiitische Kritiker vor, die sie auch, man schreckte da auch nicht vor politischen Morden zurück. Dann wird sich die Frage natürlich auch stellen, wie sich andere Akteure wie die bereits angesprochene Amal-Partei positionieren. Wie nah werden sie an Hisbollah weiterhin dranbleiben? Und wird es der Anti-Hisbollah-Opposition im Land, die in den Parlamentswahlen im Jahr 2022 gestärkt hervorging, aber eben keine eigene Mehrheit erhielt, Wird es dieser Opposition gelingen, sich stärker und besser zu koordinieren und auch zu einen? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, ein Punkt ist aber wichtig, was für die Zukunft des politischen Systems von Bedeutung ist, ist, dass es natürlich trotz allem auch ein inklusiver Ansatz sein muss. In einem multikonfessionellen politischen System wie dem Libanon ist es wichtig, dass alle konfessionellen Parteien ihre Repräsentation in der einen oder anderen Art und Weise im politischen System haben. Und das muss eben auch für die Schiiten gelten.
Wenn du jetzt sagst, der Blick auf die Auswirkungen im Libanon ist schwierig und da kann man jetzt noch so viel gar nicht sagen, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wenn wir uns die geopolitische Lage angucken, die Hezbollah, du hast es gesagt, ist ja Teil der sogenannten Achse des Widerstands, ein vom Iran gefördertes Netzwerk verschiedener islamistischer Milizen und Terrorgruppen im Nahen Osten. Diese Achse des Widerstands, in Anführungszeichen, dient Teheran als Einflusshebel in der Region und hat sich dem Kampf gegen Israel und gegen die USA verschrieben. Neben der Hezbollah gehören da beispielsweise die Hamas im Gazastreifen zu oder die Houthi-Miliz im Jemen. Was bedeutet die Schwächung der Hezbollah denn für diese, in Anführungszeichen, Achse des Widerstandes? Kann man da vielleicht schon ein bisschen mehr sagen?
Ja, also Hezbollah war, wenn man so möchte, der Goldstandard, so wurde das immer wieder auch beschrieben, diese Organisation, diese Achse des Widerstands, war also nicht nur ein Akteur, der im Libanon Macht projizierte für Iran, sondern auch ein Akteur, der eben einerseits militärischen Druck auf Israel ausüben konnte, wurde dann aber auch zu einer Art schnellen Eingreiftruppe, wenn man so möchte, Irans in einer Reihe von regionalen Konfliktherden, beispielsweise auf Seiten Bashar al-Assads in Syrien, auch ein enger Verbündeter Irans, der kurz vor einer militärischen Niederlage stand, und Iran ist ihm zur Seite gesprungen und eben auch Hezbollah intervenierte in diesem Bürgerkrieg. Die Organisation ist aber auch im Irak präsent gewesen. Die Houthis, du hattest es angesprochen, waren ein Kooperationspartner Hezbollahs. Die Organisation war also wichtig einerseits, um tatsächlich on the ground gewissermaßen einzugreifen in Konflikten, aber auch nochmal, um Know-how und strategisches und taktisches Wissen an diese Organisationen zu transferieren. Das war die eine Funktion. Und der andere Punkt war, dass Hezbollah mit dem Raketenarsenal so etwas wie die Abschreckungs-Zweitschlagskapazität Irans war, die Israel und die USA oder auch andere Akteure von einem möglichen Angriff auf Irans Nuklearprogramm abhalten sollte. Ich denke, beide Funktionen wird die Organisation so nicht mehr erfüllen können. Also ganz offensichtlich die Abschreckungsfunktion nicht mehr. Und ich glaube auch die Möglichkeit, sozusagen in anderen Konflikten zu intervenieren oder dort präsent zu sein, sehe ich zumindest kurzfristig auch nicht. Damit ist diese Achse des Widerstands also erheblich geschwächt worden.
Michael, schauen wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf die konkrete Lage im Libanon und die Kämpfe zwischen der Hezbollah und der israelischen Armee. Was müsste denn passieren, damit die Kämpfe enden?
Es wird derzeit ein Waffenstillstandsabkommen diskutiert oder präsentiert seitens der USA, das sich vor allem an der UN-Sicherheitsratsresolution 1701 orientiert, die 2006 den Krieg zwischen Israel und Hezbollah beendete. Und ein zentrales Element dieser Resolution wäre der Abzug von Hezbollah aus dem Süden des Libanons, aus den Gebieten südlich des Litani-Flusses, also der Region, die unmittelbar an der israelischen Grenze gelegen ist. Der aktuelle Vorschlag geht aber auch darüber nochmal hinaus und würde auch eine starke Betonung auf eine andere UN-Sicherheitsresolution legen, die Resolution 1559, die auch eine Entwaffnung von allen nichtstaatlichen Akteuren im Libanon vorsieht. Das würde eben auch Hezbollah betreffen oder vor allem Hezbollah betreffen. Und der Vorschlag der Amerikaner beinhaltet auch die Möglichkeit für Israel, bei einem etwaigen Bruch dieser Vorgaben militärisch aktiv zu werden. Das ist das sozusagen ein Vorschlag, der aktuell zirkuliert wird.
Und wie realistisch schätzt du das ein, dass dieser Vorschlag angenommen wird?
Das ist aus meiner Sicht schwer einzuschätzen. Ich denke, seitens der israelischen Regierung kann es durchaus sein, dass man diesen Vorschlag für tragfähig hält, denn ich denke, er beinhaltet die zentralen Forderungen zumindest der israelischen Seite. Die Frage ist, ob Hisbollah und eben auch Iran ein Interesse daran haben, dass dieser Vorschlag so jetzt angenommen wird. Aus Hisbollahs Sicht und aus Irans Sicht ist Hisbollah ja immer noch in der Lage, mit Raketen Israel anzugreifen. Das heißt, man kann diese Karte auch versuchen, weiter zu spielen. Für den Libanon wäre das natürlich fatal, aber da darf man sich auch nichts vormachen. Das ist nicht das, was Hisbollah und Iran interessieren. Also insofern ist es schwer einzuschätzen, ob das jetzt wirklich angenommen wird oder nicht. Ich glaube, das Problem, selbst wenn dieser Vorschlag nun auch angenommen wird, ist eher auch ein mittelfristiges, denn vorgesehen wäre ja da auch eine Wiederbewaffnung und Reorganisation Hisbollahs, also vor allem eben des militärischen Flügels dieser Organisation, zu stoppen. Und hierfür bräuchte man dann unter anderem die Kooperation beispielsweise Syriens, beispielsweise Russlands, um Waffentransfers aus Iran auf dem Landweg nach Libanon zu unterbinden. Oder Israel müsste das eben mit entsprechenden militärischen Mitteln selbst machen. Und das erscheint mir schon alles etwas unwägbar. Und auch die Frage, wie im Süden dann, also in dem Gebiet südlich des Litanis, dann auch wirklich sichergestellt werden kann und verifiziert und umgesetzt werden kann, dass Hisbollah dort nicht eine Präsenz wieder aufbaut, würde bedeuten, dass die UN-Truppen, die dort sind, mit entweder einem robusteren Mandat oder auch nochmal entsprechend aufgestockt werden müssten. Und darüber hinaus natürlich wäre auch vorgesehen, dass die libanesische Armee in dem Süden des Landes dann stationiert werden müsste. Auch das ist fraglich, ob die libanesische Armee im aktuellen Zustand überhaupt in der Lage wäre, ein solches Abkommen wirklich dann auch zu erzwingen und zu überwachen.
Also noch viele, viele Fragezeichen, Michael.
Ja, ich fürchte ja.
Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Danke, Fabian.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.